Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Der Predigttext auf diesen zweiten Sonntag nach Epiphanias findet sich im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom im 12. Kapitel. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Trübsal, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde hier im Dom und da draußen in der Welt, Hand aufs Herz. Was macht mehr Eindruck auf Sie? Das Evangelium von der Hochzeit zu Kana, das Weinwunder Jesu zwischen 420 und 720 Litern mögen es gewesen sein. Die Rettung des Fests und nebenbei auch des Caterers. Die Bezauberung des Publikums, die Beeindruckung seiner Gefolgschaft. Oder die Reihe der Aufforderungen, die wir gerade gehört haben. Hand aufs Herz. Was macht mehr Eindruck? Mose vor der Stiftshütte, dem mobilen Tempel sozusagen, vor dem während der Wüstenwanderung Israels am Tag die Wolkensäule und bei Nacht die Feuersäule sich niederließen? Moses, der darum bittet, nun endlich einmal Gott von Angesicht zu Angesicht sehen zu dürfen? Oder diese Reihe von 22 Imperativen in 8 Versen? Und, Hand aufs Herz, ohne zu spickeln, welche dieser Aufforderungen könntet ihr nach dem ersten Hören spontan wiedergeben? Weil ich euch heute nun aber nicht vom ersten Zeichen, das Jesus tat, erzählen soll. Und auch nicht von der Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes, die Gott dem Mose gewährt, sondern von dieser Reihe von Empfehlungen fürs christliche Leben, will ich euch von einem Traum erzählen, den ich in der Nacht von Freitag auf Samstag hatte. Man nimmt ja auf dem Weg zur Predigt, den man von Montag bis Sonntag früh geht, so einiges mit. Zuerst natürlich den Predigttext, in diesem Fall diese Reihe von nützlichen und schönen, zum Teil durchaus gängigen, zum Teil revolutionär anderen Ratschlägen, die Paulus der Gemeinde in Rom einst geschrieben hat. Und das reichert sich dann die Woche über an durch eigene Übersetzungen, durch Lektüre, durch Gespräche mit anderen und ja, auch durch die Nachrichten. Man geht einen Weg mit dem biblischen Text durch die Woche. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, der Text geht einen Weg mit seinem Ausleger. Wie dem auch sei, in der Nacht also von Freitag auf Samstag, nach dem Denken und Lesen und Sprechen über die Paulus-Ratschläge, vor der Phase der Niederschrift des Manuskripts für heute, träumte mir ein Traum. Auf umständlichen Wegen durchquerte ich meine Stadt kreuz und quer. Und über diesem Weg war es schließlich dunkel geworden. Ich blieb stehen, ein wenig orientierungslos, vollkommen ohne Vorstellung davon, wohin oder wie es weitergehen sollte. Und da hörte ich plötzlich Musik, Trommeln und Flöten und Schellen. Fackeln erleuchteten die Straße und von vorn auf mich zu kam ein Zug merkwürdiger Gaukler. Fast wie bei einem Mittelaltermarkt kamen sie um die Ecke. Zuvörderst ein Tierbändiger auf einem riesigen Auerochsen, der stand auf dem Rücken des Tieres und hatte es bei den Hörnern gepackt und zwang es, kurz bevor es mich erreichte, nach links abzubiegen. Ihm folgten hüpfende Kinder, die mit Bällen jonglierten, dann Feuerspeier. Alle wichen vor mir aus. Eine Gans allerdings wollte nicht ausweichen und das Mädchen, das ihr mit einer Gerte nachlief, hatte ihre liebe Mühe damit, das Tier zum Abbiegen zu bewegen. Geschmeidig schritt eine Echse auf mich zu, ziemlich groß. Ihr folgte ein Nashorn, mehrere Kamele, und schließlich ein Vogelstrauß, alle begleitet, geführt oder getrieben von seltsam gekleideten Gauklerinnen oder Gauklern. Schließlich war der Zug vorbei und ich wusste, du musst von vorn anfangen. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet, die euch verfolgen. Segnet sie. Verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. So die neue Genfer Übersetzung von Römer 12. Wie merkwürdige Tierchen kommen sie daher, in langer Reihe, diese Imperative. Manche exotisch unvertraut. Für damalige und, wenn wir ehrlich sind, auch für heutige Ohren. Lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Segnet die, die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr, Christinnen und Christen, ein gemeinsames Ziel habt. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Andere sind doch eher Common Sense, wir könnten uns schnell auf sie verständigen. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute, lasst in eurem Eifer nicht nach. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Andere Ratschläge sind und waren christliches Gemeingut, damals und heute. Aber beim näherem Hinsehen erweisen sie sich doch als recht anspruchsvoll. Lasst im Umgang miteinander, in der Familie, in den Freundeskreisen, am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Und wieder stehe ich da, bestaune die Reihe der merkwürdigen Tiere, die da an mir vorbeiziehen, und bestaune mehr noch die merkwürdigen Dompteure, die diese Tiere auf ihren Weg zwingen, locken, führen, je nachdem. Und wenn diese merkwürdige Parade am Ende ist, und sie ist am Ende des Predigttextes, der ziemlich willkürlich aus dem 12. Kapitel des Römerbriefs herausgeschnitten wurde, noch lange nicht zu Ende, wenn also diese merkwürdige Parade von christlichen Normen zu Ende ist, dann stehe ich da und denke, du musst von vorn anfangen. Alles, was da steht, stimmt, ist einleuchtend, selbsterklärend. War es damals und ist es heute auch. Und ich werde mich hüten, jetzt konkrete Beispiele zu nennen und aufzuzählen, wie das gehen könnte, dem anderen Achtung erweisen. Denen in Nöten beistehen. Gastfreundschaft zu üben, gemeinsam lachen und gemeinsam weinen. Denn Paulus nennt auch keine konkreten Beispiele. Er kennt die Gemeinde in Rom überhaupt nicht persönlich. Also ungefähr so wenig wie ich ihre Situationen kenne, die sie heute hier sind oder uns weltweit zuschauen. Sie wissen das selbst am besten, was in ihrem Leben dran ist. Sei es die Pflege der Gemeinschaft, sei es Vergebung der einen oder anderen Verletzungen. Sei es ein entschlossenes Engagement. Vielleicht ist es die Nachfolge Christi im Leiden, die gerade dran ist bei Ihnen. Oder es ist die Nachfolge Christi im Brennen des Geistes. Vielleicht ist Ihre Berufung gerade das stille Gebet oder das laute Eintreten für das Gute. Sie wissen das. Also keine Beispiele jetzt. Nur eine Erkenntnis, die ich aus meinem Traum für mich gewonnen habe. Diese merkwürdigen Tiere, Gänse, Kamele, Echsen und Vogel, Strauß und natürlich vor allem der urgewaltige Auerochse. Ich hielt sie zunächst für die Verkörperungen von Paulus' Verhaltensmaßregeln. Eine Echse als Totem der Gastfreundschaft? Aber nein, natürlich nicht. Es sind die Ungeheuer aus den Tiefen meiner Seele, die ich da sah. Und ich sah mich selbst, wie ich den Stier bei den Hörnern packe und die Gans mit der Gerte treibe, wie ich viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten versuche, das Dunkel mit ein wenig Feuer erleuchte, die Kamele führe und das Nashorn schiebe. Noch einmal, alles, was da steht, ist gute christliche Praxis. Aber über all dem Kontextualisieren und Interpretieren und Konkretisieren vergesse ich zumindest allzu schnell das eine. Ja, so soll christliches Leben aussehen, gütig, fromm, hilfsbereit, entschieden, geduldig, fröhlich, ja, fröhlich. Aber das Vergessene und das Verdrängte ist doch dies. So viel steht diesem christlichen Leben bei mir selbst im Weg. So viel steht diesem Leben im Weg. Von außen auch, aber noch viel mehr von innen, der innere Schweinehund, der sich nicht bewegen will. Der ungezähmte Auerochse, der am liebsten mit dem Kopf durch die Wand rennt. Die dumme Gans, die ich bin. Das Kamel, das nach Jesu eigenem Wort nicht durch ein Nadelöhr passt. Die kalte Echse. Und deshalb gehört zu einem christlichen Leben nun auch einmal dies. Diese Urgewalten in uns, die christlichem Leben nicht unbedingt förderlich sind, zu domestizieren. Ausdrücklich, ich sage nicht zu unterdrücken. Das brächte nichts als Unglück. Ich sage zu domestizieren, was uns in unserem christlichen Leben widerstrebt. Es einhegen. Es sich bekannt und vertraut zu machen, wie es im kleinen Prinzen heißt. Es zu kanalisieren. Die wilden Energien in unserer Seele in die richtige Richtung lenken. Das zu lernen heißt, christlich leben zu lernen. Ich möchte euch gerne einen Vorschlag machen heute. Nehmt doch das Liturgieheft nachher einmal mit nach Hause. Und wenn ihr dann zu Hause seid oder wenn ihr den Gottesdienst zu Ende geschaut habt, dann nehmt euch doch einen Zettel und einen Stift und schreibet dir einen der Sätze des Predigttextes auf diesen Zettel. Den, der dich im Moment am meisten herausfordert. Und dann leg diesen Zettel in dein Portemonnaie, in deine Brieftasche oder häng ihn an deinen Kühlschrank. Eine Aufgabe für diese Woche. Sei fröhlich in Hoffnung. Oder halte dich nicht selbst für klug. Und jedes Mal, wenn du dann den Kühlschrank aufmachst oder den Geldbeutel und den Zettel siehst, den du geschrieben hast, in deiner Handschrift, dann merkst du, welche Kraft dieses Wort für dich entwickeln kann und welche Kräfte ihm widersprechen wollen und wie es gelingen kann, ihm trotzdem zu entsprechen. Und dann wird dieses Wort genauso viel Eindruck auf dich gemacht haben wie Jesu Weinwunder und Moses Gottesbegegnung. Weil dieses Wort dann dein Wunder und deine Begegnung und dein Traum geworden sind. Und weil es dich bewahrt im Frieden Gottes, der höher ist als deine Vernunft und der dein Herz und deinen Sinn einhegt in der Liebe Christi. Amen.